dass man eigentlich einen Großteil der zumindest gesunden Leber entfernen kann und sozusagen ein kleinerer Teil der Leber die Funktion noch voll aufnehmen kann. Also wir sind da mit einem sehr großen Funktionsreservoir zunächst mal sozusagen ausgestattet. Und die Leber kann sich dann aber sehr schnell wieder sozusagen auch vergrößern, wenn man einen Teil entfernt hat.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus der Stadt mit K. ein. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Christoph Neumann-Hefelin. Er ist, und jetzt wird es, sorry, mal ganz kurz kompliziert, Direktor der Klinik und Poliklinik für Gastroenterologie und Hepatologie an der Uniklinik Köln. Was er da genau macht, das werden wir später besprechen. Ich möchte mit ihm heute über ein Organ reden, mit dem er sich sehr gut auskennt, das gemeinhin aber nicht besonders viel Beachtung findet und von vielen Menschen sogar dann ignoriert wird, wenn es krank wird. Und das liegt an einer ziemlich gefährlichen Eigenschaft. Eine kranke Leber tut nämlich ziemlich lange nicht weh. Warum sie unterschätzt wird, was Alkohol und Ernährung mit der Leber anrichten können, was eine unentdeckte Fettleber so gefährlich macht und warum immer jüngere Menschen betroffen sind, das bespreche ich jetzt mit ihm. Schön, dass Sie da sind, Herr Neumann-Hefelin.
Guten Morgen, Frau Brasak. Ich freue mich, dass wir heute über die Leber, über die Wichtigkeit für die Gesundheit und wie wir die Leber gesund halten können, sprechen können.
Wir steigen direkt ein. Im Januar, das ist natürlich kein Zufall, denn viele Menschen machen im Januar Dry January und das hat natürlich auch den Grund, dass sie in der Adventszeit oder in der Weihnachtszeit so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, oft mehr ungesund gegessen haben, als sie sollten, oft mehr getrunken haben, als sie sollten. Machen Sie denn selbst auch den trockenen Januar?
Weitgehend ja, muss ich sagen. Bei Gelegenheiten bleibe ich vielleicht doch mal beim Gläschen Sekt noch mit dabei, aber ich versuche es weitgehend einzuhalten.
Was genau macht ein Monat Alkoholpause für die Leber? Bringt das überhaupt was?
Ein Monat Pause von Alkohol entlastet die Leber sicher deutlich, gerade wenn davor natürlich so ein Monat war, wo man vielleicht doch mehr die Leber belastet hat. Sie haben den Alkohol angesprochen in der Festzeit, Sie haben sozusagen das zu viel an Ernährung vielleicht auch angesprochen. Und da ist es dann schon für die Leber hilfreich. Sie kann sich relativ gut und schnell regenerieren, wenn sie noch nicht komplett belastet ist. Und da ist so ein Monat Alkoholpause schon sehr sinnvoll.
Dieser Zusammenhang, Alkohol nicht gut für die Leber, ich glaube, das ist tatsächlich noch das, was viele Menschen wissen im Zusammenhang mit der Leber. Aber was genau macht Alkohol mit dem Organ?
Ja, also ich glaube, bei Alkohol ist wichtig, natürlich sich in Erinnerung zu halten, es macht nicht nur an der Leber was. Also ich glaube, jeder weiß, wenn man mal vom Alkohol Pause macht, merkt man, es geht einem insgesamt besser, man fühlt sich wohler, man ist nicht so müde, manchmal nicht so Abgeschlagenheit, der Schlaf ist besser, die Gereiztheit fällt weg. Und natürlich kann Alkohol auch in sehr hohen Mengen dann zum Rausch mit Unfällen und auch möglicherweise Gewalt führen. Jetzt länger eingenommen, sozusagen auch in geringen Mengen, hat Alkohol eine schädliche Wirkung einmal auf die Leber. Und da ist es sozusagen von Mensch zu Mensch individuell sehr unterschiedlich, wie viel Alkohol schon zu Leberschäden führt. Und da kann eben Alkohol, ähnlich wie, wo wir vielleicht nachher auch dazu kommen, zu viel an Essen, zu wenig an Bewegung zur Leberverfettung führen. Einfach dadurch, dass Alkohol auch relativ viel Kalorien enthält. Zum anderen wird der Alkohol aber auch in der Leber zu Giftstoffen abgebaut, die zusätzlich die Leber schädigen. Dann kann sich eben doch auch neben der Leberverfettung eine Entzündung der Leber herausbilden mit einer dann chronisch Vernarbung hin zu einer Leberzirrhose, also was wir sozusagen einen kompletten Umbau und dann auch mit einem Funktionsverlust der Leber bezeichnen. Das sind natürlich Sachen, die man auf jeden Fall vorbeugen will. Weiter sollte man sich natürlich in Erinnerung halten, nicht nur die Leber, auch das Gehirn wird geschädigt durch ein zu viel und chronisch an Alkohol, kommt es zu einer tatsächlich Reduktion der Gehirnmasse, zu einer Verschlechterung der Gedächtnisleistung, also auch da sind Probleme. Und was auch wichtig ist, ein zu viel an Alkohol führt chronisch auch zu einem deutlich erhöhten Tumorrisiko. Nicht nur, was tatsächlich dann auch Leberkrebs betrifft, was sozusagen natürlich durch diese Kaskade Leberentzündung, Lebervernarbung, Leberzirrhose stark befördert wird, sondern zum Beispiel auch bei Frauen Brustkrebs, Männern und Frauen das Darmkrebsrisiko steigt mit Alkoholkonsum deutlich an.
Jetzt muss man. War jetzt absolute Werbung für diesen Dry January nochmal, nicht nur in Bezug auf die Leber, sondern auch in Bezug auf das Gehirn. Sie waren noch gar nicht fertig, Sie wollten weiter.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, wenn man jetzt fragt, ich habe jetzt immer so ein bisschen unscharfe Aussagen gemacht, ja nicht zu viel Alkohol oder sozusagen man verzichtet drauf, dann ist man natürlich die Frage, wie viel ist zu viel? Und ich glaube, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist jetzt so eher das Chronische, also wenn ich regelmäßig Alkohol trinke, wie viel darf es dann sein? Da sagte man früher so, ja 1 bis 2 Drinks pro Tag, also sprich 1 bis 2 Bier oder 1 bis 2 kleinere Weingläser pro Tag sind noch okay. Inzwischen weiß man eigentlich, dass es keinen echten Schwellenwert gibt. Also selbst geringe Mengen Alkohol sind schädlich für die Leber, auch für die anderen Organe, auch gerade für das Tumorrisiko relevant. Das heißt, heutzutage ist eigentlich die Empfehlung eher 1 bis 2 Drinks pro Woche sich darauf zu reduzieren. Ich sagte vorhin, die Situation ist natürlich entscheidend, sozusagen, jetzt haben wir die Zeit vor Weihnachten, wir haben dann vielleicht auch, sagen, die Karnevalszeit.
Die fällt jetzt natürlich für viele mitten in den Dry January. Ich glaube, der Grund, dass viele keinen Dry January dann doch machen, gerade in Köln, ist natürlich, wir haben eine sehr kurze Session, 6 Wochen. Die Sitzungssäle toben ab diesem Wochenende natürlich, also das ist dann schwierig für viele, auf Alkohol zu verzichten.
Ja, und da kommt vielleicht das Konzept des Dry Januarys mit ins Spiel. Vielleicht kann man es auch in einen anderen Monat verschieben, aber ich glaube, sagen, wichtig ist, man muss natürlich auch eine gewisse Lebensfreude beibehalten und für den einen oder anderen gehört da eben doch auch ein Tropfen Alkohol mit dazu. Ich glaube, man sollte dann aufpassen, dass das nicht wirklich ein Alkoholexzess sozusagen wird, weil der natürlich auch wieder sozusagen Leber, auch anderen Organen wie der Bauchspeicheldrüse oder im Gehirn schaden kann. Aber ein moderater Alkoholkonsum ist da, glaube ich, schon ganz okay, wenn man den dann in der Folge auch wieder deutlich reduziert und dann vielleicht auch mal sozusagen so einen Ruhemonat für die Leber einlegt.
Gibt es tatsächlich, ist jetzt vielleicht eine absolute Laienfrage, aber gibt es Unterschiede im Alkohol? Also kann man irgendwie sagen, Alkohol, der in Form von Kölsch daherkommt, wo wir jetzt hier in Köln sind, der ja mit viel Flüssigkeit auch einhergeht, ist jetzt was anderes als zu sagen, 2 große Gläser Wein oder 2 Gläser Schnaps, wo der Alkohol in hochkonzentrierter Form daherkommt. Also gibt es Dinge, die die Leber dann immer noch besser verarbeiten kann oder muss man eben sagen, also der Alkohol sozusagen, egal in wie hoch aufgelöster Form, ist immer gleich schlecht.
Also ich glaube, zwischen dem Kölsch und dem Wein würde ich jetzt keinen ganz wesentlichen Unterschied sehen. Sozusagen hochprozentige Alkoholiker sind für die Leber, aber auch für andere Organe, zum Beispiel auch für die Speiseröhre und den Magen, sagen prinzipiell eher gefährlicher als Wein und Bier.
Kann man das irgendwie verständlich erklären, wie genau die Leber den Alkohol abbaut?
Ja, das sind letztendlich sozusagen eine Reihe Enzymschritte, wo teilweise eben auch Acetaldehyd zum Beispiel als toxisches Produkt, was dann tatsächlich die Leberzellen auch angreift, entsteht. Und da ist natürlich sozusagen, umso mehr Alkohol zugeführt wird, umso mehr von diesen toxischen Produkten entstehen und umso größer ist der Schaden. Und der Punkt 2 ist eben tatsächlich sozusagen, man sagt ja nicht sozusagen umsonst, 2 Bier sind auch ein Schnitzel, es ist auch einfach eine Menge Energie, die da drin steckt. Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan im Körper sozusagen. Es kriegt erstmal alle Nährstoffe ab, die im Magen- und Darmtrakt aufgenommen werden. Über die Pfortader gelangen diese Stoffe in die Leber. Dort werden sie dann in die verschiedenen Organe im Körper verteilt. Aber auch, wenn eben zu viel ankommt, ein großer Teil in der Leber eingespeichert. Das ist dann sozusagen die Leberverfettung, die dann auch wieder sozusagen, Fett ist auch sozusagen dann ein mehr oder weniger toxischer Stoff, der Entzündung triggert und so kommt es dann sozusagen über die Verfettung dann auch zu der Entzündung und den narbigen Veränderungen für die Leber.
Wir sprechen später definitiv auch noch darüber, was man tun kann, wenn man schon auch eine Fettleber hat. In verschiedenen Stadien gibt es die ja tatsächlich auch. Ich würde aber erstmal nochmal grundsätzlich über Leben, Werk und Wirkung dieses ja irgendwie auch besonderen Organs sprechen. Was macht die Leber eigentlich ganz genau? Also sie baut Alkohol ab, das haben wir jetzt gerade schon gehört. Aber stimmt es auch, dass sie ziemlich entscheidend dafür ist, dass wir gesund alt werden?
Ja, also die Leber hat eine wirklich Vielzahl von sozusagen Aufgaben. Das eine ist, wie gerade schon gesagt, eigentlich die zentrale Stellschraube im Stoffwechsel, weil die Stoffe aus dem Magen-Darm-Trakt sozusagen alle erstmal in der Leber ankommen, dort verstoffwechselt werden, in die verschiedenen Körperregionen verteilt werden, teilweise eingelagert werden. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass die Leber eben Stoffe, die im Körper anfallen, eigentlich Giftstoffe sind, sozusagen entweder direkt ausscheidet, indem diese Stoffe über die Gallenflüssigkeit und dann den Darm aus dem Körper ausgeschieden werden, oder die Stoffe werden so verändert, dass sie sozusagen über die Nieren und dann über den Urin aus dem Körper ausgeschieden werden können. Also da eine ganz wichtige Entgiftungsfunktion. Die Leber bildet auch extrem viele Stoffe, die der Körper braucht. Zum Beispiel das Haupteiweiß im Blut und was auch insgesamt sozusagen für den Blutfluss relevant ist, wird in der Leber gebildet. Die ganzen Gerinnungsfaktoren werden in der Leber gebildet. Aber auch zum Beispiel viele Eiweiße, die für die Immunabwehr wichtig sind, werden in der Leber gebildet. Die Leber ist zum Beispiel auch daran beteiligt, die Hormone im Körper zu regulieren und teilweise abzubauen. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Aufgaben, in die die Leber ganz zentral involviert ist. Das heißt, wir brauchen die Leber, um gesund oder überhaupt alt zu werden. Und da sozusagen führen natürlich eine Reihe von Lebererkrankungen dazu, dass das eventuell nicht mehr der Fall ist, wenn sie zu spät erkannt und dann nicht adäquat behandelt werden. Und der andere Punkt ist, die Leber ist auch ein Stück weit ein Warnsignal. Wir spüren die Leber zwar nicht so sehr und wir merken zum Beispiel diese Leberverfettung nicht eindeutig. Viele Menschen merken vielleicht schon eine Müdigkeit, eine Abgeschlagenheit. Das kann auf eine Lebererkrankung hinweisen.
Sehr unspezifisch, genau, als Symptom, ne?
Gibt nichts ganz Typisches. Aber was häufiger mal passiert, ist, dass Menschen dann entweder eine Blutuntersuchung aus irgendeinem Grund machen oder vielleicht auch einen Bauchultraschall und dort dann festgestellt wird, entweder die Leberwerte sind zu hoch und dann sozusagen weitere Untersuchungen getriggert werden, oder beim Ultraschall fällt auf, die Leber ist heller als normal. Das heißt, sie ist eben verfettet, und das sollte dann ein Warnsignal sein, weil natürlich mit dieser Leberverfettung häufig auch andere Probleme im Stoffwechselbereich einhergehen, wie zum Beispiel eben Übergewicht, was natürlich auch evident ist, aber dann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hoher Blutdruck, ein Risiko für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall, für eine Diabetes, also Zuckererkrankung, oder auch Fettstoffwechselstörung. Und das sind natürlich alles Erkrankungen und Probleme, die ein gesundes Altwerden erschweren. Das heißt, da ist sozusagen die Leber auch ein Stück weit ein Warnzeichen, dass insgesamt was im Körper nicht stimmt und man sich vielleicht eben doch von den Lebensumständen sozusagen da anpassen muss.
Ich würde gerne noch bei den Funktionen der Leber bleiben. Ich habe gelesen, sie erfüllt über 500 lebenswichtige Funktionen. Ist die damit eine Organrekordmeisterin? Oder gibt es andere Organe, wo Sie sagen würden, nee, die haben schon auch über 500 Funktionen? Ich fand, das war eine irre Zahl, weiß aber auch nicht, wie die zustande gekommen ist und ob das seriös ist, das so zu sagen.
Ja, also schon, wenn man die Aufgaben so in Kategorien aufzählt, da hatten wir vorhin schon eine ganze Reihe, kommt man auf eine sehr große Anzahl von Funktionen. Und wenn man dann natürlich, sagen wir mal, den Abbau jedes giftigen Stoffes prinzipiell nochmal einzelfalls, dann wird es natürlich eine sehr große Anzahl. Ich würde mir denken, dass man da sogar auf deutlich mehr als 500 kommen kann. Ich sozusagen als Hepatologe, also als Leberspezialist, werde sagen, ja, wahrscheinlich ist die Leber das Organ mit den meisten Aufgaben. So, wenn ich jetzt spontan darüber nachdenke, welches Organ hat vielleicht ähnlich viele Aufgaben, dann werden wahrscheinlich die Neurologen, also die sagen Hirnexperten, sagen, ja, das Gehirn hat aber auch extrem viele Aufgaben.
Okay, also die lassen wir jetzt mal nicht konkurrieren, aber so ein Gehirn hat auch sehr viele lebenswichtige Funktionen, definitiv. Welche Funktionen der Leber finden Sie besonders faszinierend?
Also besonders faszinierend finde ich, und ich glaube, das ist auch noch nicht am besten sozusagen untersucht und definiert, einfach diese Interaktion, die die Leber mit allen, fast allen anderen Organen einhält, um die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen, aber auch die ausreichende Entgiftung des Körpers zu erreichen. Das finde ich immer wieder sehr faszinierend, wie ein Organ da so viele Aufgaben übernehmen kann.
Haben Sie da so ein konkretes Beispiel? Also mit wem spricht die Leber besonders häufig, in welchen Fällen? Also vielleicht gibt es da so eine konkrete Sache, die man jetzt auch schon weiß, die man erforscht hat.
Also ich glaube, da ist schon sozusagen die Interaktion zwischen Leber und Gehirn auch besonders hervorzuheben. Wir hatten das schon bei den, ich sag mal, sehr unspezifischen Symptomen einer Lebererkrankung mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Das ist ja schon was, sozusagen sehr die Interaktion mit dem Gehirn betrifft. Und da ist es so, dass wir einen Teil davon sehr gut verstehen, nämlich dann, wenn die Leber sehr stark geschädigt ist und tatsächlich schon in ihren Funktionen deutlich eingeschränkt sind, dann entstehen da eben Giftstoffe, die für die Gehirnfunktion schädlich sind, die jetzt nicht unbedingt das Gehirn langfristig vergiften, aber die akut zu einer Verschlechterung der Hirnleistung führen. Das ist die sogenannte hepatische Enzephalopathie. Das ist dann tatsächlich so, dass man gereizter wird, müder, vielleicht auch aggressiver, nicht mehr richtig gut ein- und durchschlafen kann, Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander kommt, man zum Beispiel auch deutlich schlechter Auto fahren kann und es dann aber sozusagen bei einer weiteren Verschlechterung auch tatsächlich zu so einer Art Schläfrigkeit bis hin zu einem echten Koma, also wo man gar nicht mehr erweckbar ist, kommen kann. Da ist relativ klar, dass das durch bestimmte Stoffe, die eben von der Leber dann nicht mehr ausgeschieden werden, wie zum Beispiel Ammoniak, ist aber nur einer von vielen Stoffen, kommt. Da können wir auch sozusagen inzwischen relativ gut medikamentös dann unter anderem eingreifen. Aber genauso faszinierend finde ich eben diesen Teil, wenn die Leber eigentlich so messbar noch ganz gut funktioniert, aber wir uns trotzdem schon nicht mehr so gut fühlen. Das finde ich einen sehr interessanten Bereich. Und ich glaube, da ist auch noch sehr viel Forschung notwendig, sozusagen, wenn man das so ein bisschen als die Leber-Hirn-Achse aufgreift.
Die Leber wird ja oft als Robustorgan bezeichnet, weil sie extrem widerstandsfähig sein soll und eine erstaunliche Regenerationsfähigkeit besitzt. Warum ist das eigentlich so? Was hat sich die Natur dabei gedacht?
Ja, also es ist so, was schon ein bisschen bei den alten Griechen in der Sage von Prometheus auch so ein bisschen entweder bekannt oder durchgedrungen ist, dass man eigentlich einen Großteil der zumindest gesunden Leber entfernen kann und sozusagen ein kleinerer Teil der Leber die Funktion noch voll aufnehmen kann. Also wir sind da mit einem sehr großen Funktionsreservoir zunächst mal sozusagen ausgestattet. Und die Leber kann sich dann aber sehr schnell wieder sozusagen auch vergrößern, wenn man einen Teil entfernt hat. Das kann man auch in der Chirurgie sozusagen bei Operationen nutzen. Und aber auch die geschädigte Leber, die schon sozusagen Verfettung, Entzündung und auch Vernarbung bis hin zu dieser Leberzirrhose hat, kann sich, wenn wir sozusagen dann konsequent gucken, dass der schädigende Faktor wegfällt, also zum Beispiel der Alkohol, zum Beispiel das zu viel an Ernährung, das Übergewicht, dann kann die Leber sich sehr gut regenerieren, nennen wir das, also kann auch diese Vernarbung, sagen mit Fachbegriff die Fibrose, auch wieder weitgehend zurückbilden und auch das eingelagerte Fett sagen kann innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten voll wieder aus der Leber verschwinden, wenn wir rechtzeitig sozusagen starten mit dieser Regeneration.
Über das rechtzeitig Starten sprechen wir jetzt gleich, aber das, also gibt es irgendein anderes Organ, wo man sagen kann, wir schneiden die Hälfte oder Dreiviertel weg und dann wächst das nach? Wahrscheinlich nicht. Das ist einzigartig, oder?
So in der Form ist es eigentlich einzigartig für die Leber, ja.
Mhm. Fettleber haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Jeder vierte deutsche Erwachsene soll laut aktuellen Schätzungen eine Fettleber haben. Woher kommen solche Zahlen? Woher weiß man das? Denn wir haben ja gerade auch schon angerissen, naja, die meisten haben halt eine und wissen es gar nicht, weil die Leber sich auch nicht bemerkbar macht. Die funkt zwar vielleicht an das Gehirn, wir sind ein bisschen müder als vorher, aber sie teilt ja leider nicht mit. Bitte achte mal auf die Leber, lieber Besitzer dieser Leber. Warum hat man dann trotzdem solche Zahlen?
Also ganz kurz nochmal zur Klarstellung, sozusagen, wenn wir über die Fettleber reden, da gibt es eigentlich zwei wesentliche Ursachen. Eben einmal Alkohol, was zur Leberverfettung führen kann, wie wir vorhin schon sozusagen besprochen haben. Und zum anderen aber eben eine Störung im Stoffwechsel, im Metabolismus mit einem zu viel an Nährstoffen, auch falschen Nährstoffen und ein zu wenig an Bewegung, um den Verbrauch der Nährstoffe wieder anzukurbeln, sozusagen, was dann zu dieser Leberverfettung führt. Wenn wir heutzutage über die Fettleber reden, dann meinen wir eigentlich vor allem Letzteres, also die metabolisch bedingte Fettleber.
Das heißt, jeder vierte deutsche Erwachsene hat eine Fettleber, die vor allen Dingen auf falsche Ernährung, wenig Bewegung zurückzuführen ist. Und dazu kommt on top noch eine Zahl X mit Alkoholleber.
Genau.
Und bei manchen mischt es sich ja dann vermutlich auch.
Genau.
Das Problem ist also eigentlich noch größer als das jeder vierte deutsche Erwachsene.
Problem ist noch ein Stück größer. Sicher der größere Anteil heutzutage kommt tatsächlich durch denn die stoffwechselbedingte Leberverfettung. Und das sind diese Zahlen mit etwa im Viertel der Bevölkerung. Und woher man diese Zahlen hat, sozusagen gibt es sozusagen verschiedene Methoden, wie man das erheben kann. Man kann sich einerseits sozusagen in jetzt natürlich immer Bevölkerungsgruppen eigentlich, wo man die möglichst gut die Bevölkerung im Bevölkerungsdurchschnitt abbilden, sich da Laborwerte anschaut, die für eine Lebererkrankung und auch eine Leberverfettung hinweisen. Wenn man sich eben Ultraschalluntersuchungen anguckt, die in einem sozusagen durchschnittlichen Bevölkerungskollektiv erhoben sind. Aber auch wenn man sich überlegt, sozusagen mit welchen Begleiterkrankungen, also des metabolischen Syndroms, sozusagen ist die Leberverfettung assoziiert. Wenn man das alles zusammensieht, kommt man relativ sozusagen zuverlässig auf diese Zahl, ein Viertel bis vielleicht sogar bis zu einem Drittel der Bevölkerung, die in Deutschland auch den meisten anderen Ländern in Mitteleuropa betroffen ist.
Ich habe den Satz gehört, die Fettleber ist das neue Diabetes. Ist das übertrieben? Stimmt das? Ist das untertrieben?
Da ist sicher was dran. Also der eine Punkt ist sozusagen, die beiden Erkrankungen sind natürlich sehr stark miteinander verbunden. Letztendlich muss man sagen, von den Patienten, die insgesamt ein deutliches Übergewicht haben, haben etwa 80-90% auch eine Fettleber. Und diese Patienten haben natürlich auch ein sehr hohes Risiko für einen Diabetes, also für eine Zuckererkrankung. Und auch andersrum ist es so, dass 80-90% der Patienten mit einer Fettleber eben ein deutliches Übergewicht haben. Das sieht man, die Überlappung ist nicht 100%ig, da spielen eben auch noch sehr viel genetische Faktoren mit eine Rolle, aber die Überlappung ist schon sehr hoch.
Kann man sagen, erst Fettleber, dann Diabetes? Oder gibt es auch Menschen, die keine Fettleber haben und trotzdem Diabetes? Also wir reden jetzt vom lebensstilbedingten Diabetes natürlich nur.
Mhm. Eine Reihenfolge ist noch nicht ganz klar sozusagen bekannt. Man wird sich schon denken, dass es bei den meisten Menschen so ist, dass erst sozusagen das Übergewicht und damit auch häufig dann die Fettleber vorhanden ist und der Diabetes dann darauf folgt. Von der Reihenfolge der Diagnosestellung ist es sozusagen oft so, dass wir Patienten haben, die sind übergewichtig, die sagen vielleicht auch in der Familie gibt es Patienten oder Familienangehörige mit Diabetes. Also da sieht man häufig dann auch schon auch daran raus, es ist eben auch so eine, wie vorhin gesagt, so eine genetische Mitbelastung, die oft in der Familie tatsächlich vorhanden ist.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, also Menschen, die Übergewicht haben, haben nicht automatisch eine Fettleber, aber es gibt eben einen relativ hohen Prozentsatz. Es gibt aber ja auch schlanke Menschen mit einer Fettleber. Wie kommt das dann zustande? Man vermutet ja jetzt eher nicht zwingend über die Ernährung, wenn die Menschen schlank sind.
Ja, wahrscheinlich zum großen Teil schon. Es gibt einzelne ganz umschriebene Krankheitsbilder, das ist aber ein kleiner Teil, der dann eine Rolle spielt, die dann auch eine spezifische Therapie brauchen. Bei der Mehrzahl der schlanken Patienten mit einer Fettleber ist es am Schluss schon so, dass bestimmte Ernährungsfehler vorliegen. Also vielleicht mal ein eigenes Beispiel, was ich so auch schon mal miterlebt habe, ein sehr eigentlich sportlich aussehender junger Mann um die 25, sagen, ich dachte, wo kommt jetzt Leberverfettung hin? Hat auch sonst keinen Alkohol getrunken, hat sozusagen auch sonst keine Medikamente oder andere Dinge eingenommen. Ich war eigentlich schon bei mir aus dem Sprechstundenzimmer wieder raus. Da habe ich nochmal dezidiert gefragt, was trinken Sie, wenn Sie, Sie haben ja vorhin gesagt, also kein Alkohol, okay, hat auch Kaffee getrunken, was auch gut ist für die Leber. Aber dann kam raus, er hat eben sehr hohe Mengen eines Kraftgetränks getrunken, was auch sehr kalorienhaltig ist. Das hat man ihm nicht angesehen, weil er eben sehr viel Sport gemacht hat, aber das war einfach…
Also Energy Drinks.
Energy Drinks, ja? Das war einfach in der Fülle auch zu viel dann. Das heißt, es muss nicht unbedingt so sein, dass die Fehlernährung sich tatsächlich in ein Übergewicht niederschlägt, aber es ist einfach eine, sozusagen, Fehlernährung, und das kann man eigentlich immer dann sagen, wenn jemand sagt, er macht von etwas sehr, sehr viel. Also auch Sachen, wo man vielleicht denkt, sagen, die sind gut für den Körper, wenn man es zu sehr übertreibt, ist es häufig schlecht.
25 Jahre alt war dieser Mann, haben Sie gesagt. Das Problem ist aber ja auch, dass inzwischen immer mehr Kinder betroffen sind von einer Fettleber. Was sagen die Studien und Statistiken da und woran liegt das?
Ja, die Zahlen schon bei Kindern und Jugendlichen sind deutlich zunehmend, was insgesamt das Übergewicht angeht, dadurch auch, was die Fettleber tatsächlich angeht. Und wenn man sich natürlich anschaut, woran das liegt, sicher an Ernährungsproblemen, dann daran, dass Limonaden wie auch Cola oder auch solche Kraftgetränke sozusagen sehr modern und eben sehr stark konsumiert werden, und aber auch an einem Bewegungsmangel, der natürlich sozusagen bei Kindern und Jugendlichen sehr ausgeprägt ist. Und es ist tatsächlich leider auch so, dass Studien sehr eindeutig zeigen, dass das Übergewicht in der Kindheit und in der Jugend sehr direkt damit verbunden ist, dass man auch im späteren Leben Übergewicht und auch eine Fettleber hat. Und das führt dann auch die entsprechenden Komplikationen der Fettleber nach sich. Ich denke aber, das Problem, und das ist sozusagen der, ich hoffe, erfreuliche Teil, ist, glaube ich, in der Bevölkerung deutlich präsenter inzwischen. Ich habe auch den Eindruck, dass sozusagen schon in Kindergärten und in Grundschulen, weiterführenden Schulen, das Thema gesunde Ernährung doch ein deutlich höheren Stellenwert hat, und auch das Thema sozusagen Bewegung, Bewegungsarmut, wie kann ich gesund leben, als es früher der Fall war. Also ich glaube, da wird schon am richtigen Hebel angesetzt, und ich glaube, da ist auch wichtig, sozusagen das jetzt nicht an einzelne Bevölkerungsgruppen rauszunehmen, an die eben tatsächlich schon zu dick sind, sondern das wirklich ganz basal da, wo die Menschen sind, das heißt die Kinder und Jugendlichen im vielleicht späten Kindergarten, in der Grundschule, dort auch schon tatsächlich anzusetzen.
Jetzt fängt ja eine Fettleber irgendwann mal an, sich zu entwickeln, und dann kann es immer schlimmer werden. Vielleicht können Sie mal die unterschiedlichen Stadien, also wie klassifiziert man so eine Fettleber, einmal erklären. Was ist eine beginnende Fettleber und ab wann weiß man dann, das ist jetzt keine beginnende mehr, sondern mindestens eine mittlere oder wie man das dann auch immer nennt?
Das ist selber gar nicht so einfach zu merken, sondern da braucht man tatsächlich dann schon etwas, ärztliche Hilfe. Das heißt, zunächst ist es so, dass die Leber tatsächlich das vermehrte Fett einfach nur einlagert, aber ansonsten von der Struktur relativ unverändert ist. Das ist was man dann sozusagen, sobald die Verfettung dann tatsächlich etwas fortgeschrittener ist, eben im Ultraschall feststellen würde. In dem Moment sind aber zum Beispiel die Laborwerte, die Leberwerte noch relativ unauffällig. Und das ist das, was sozusagen so etwa 25%, also ein Viertel der Bevölkerung, betrifft. Bei nur einem kleineren Teil, so etwa jedem Zehnten davon, aber wir reden dann immerhin noch so über 2-3% der deutschen Bevölkerung, ist es eben dann so, dass das zu viel an Fett dann auch dieser entzündliche Prozess dazukommt. Dann sieht man in der Regel auch tatsächlich erhöhte Leberwerte im Labor, also in der Blutanalyse. Und dieser Prozess führt dann über meist viele Jahre dazu, dass eben immer wieder Entzündung über die Leber eintritt und dadurch kommt es zu einer Vernarbung, so wie man sich es auch zum Beispiel an der Haut sehen würde. Und das ist dann ein Prozess, der eben langsam fortschreitet. Man kann diese Vernarbung, diese Fibrose aufgrund von Zusatzuntersuchungen dann nochmal unterscheiden. Ist sie leicht, mittel oder schwer? Und dann erst, sagen häufig nach einer doch auch längeren Zeit, kommt es dann zu diesen Strukturänderungen der Leber, wo eben nicht nur vermehrt Bindegewebe, also narbiges Gewebe da ist, sondern die Leber sich so knotig umorganisiert. Das ist dann die Leberzirrhose und das dann das Stadium, wo dann eben tatsächlich auch klinische Probleme vermehrt auftreten können. Also dann im ganz Extrem, dass eben viele wesentliche Funktionen der Leber nicht mehr richtig funktioniert und sich dann zum Beispiel Wasser im Bauch bilden kann, dass sich dann Umgehungskreisläufe bilden können, die dann zum Beispiel ein Risiko haben für Blutungen der Speiseröhre oder auch, wir vorhin schon besprochen haben, sich eben aufgrund der Giftstoffe, die Leber nicht mehr zum Blut filtern können, vom Gehirn Probleme entwickeln. Da entsteht dann auch ein deutlich erhöhtes Risiko tatsächlich für einen Leberkrebs noch als weitere Komplikation. Also das sind so ein Stück weit die Stadien.
Die Leber wird dann auch größer, richtig?
Die Leber wird am Anfang erstmal größer, sagen, wenn das Fett eingelagert wird, auch durch eine Schwellung, durch die entzündliche Reaktion. Im späteren Verlauf ist es dann tatsächlich so, wenn die Leberzirrhose eintritt, dann kann die Leber sogar durch diese durch den knotigen Umbau und den Verlust von funktionellem Lebergewebe auch wieder kleiner werden. Ja, aber initial wird sie größer.
Sie hatten ganz am Anfang eine Farbveränderung angesprochen. Also welche Farbe hat denn so eine normal arbeitende Leber und wie verändert die sich dann?
Ja, die normal arbeitende Leber, die hat so ein dunkelrot braune Farbe und durch die Fetteinlagerung wird die Leber dann tatsächlich, kriegt so einen gelben Farbton, so wie ja eben Fett dann auch aussieht, tatsächlich aussieht.
Wem könnten Sie auch ohne eine Untersuchung schon eigentlich diagnostizieren, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie eine Fettleber haben? Also jetzt mal für alle, die jetzt noch nicht zum Hausarzt gehen wollten, das wäre jetzt meine zweite Frage dann, also wonach fragt man, wenn man irgendwie denkt, ich wüsste jetzt aber gern mal, ob ich eine Fettleber habe. Ich habe so ein paar Indikatoren, ich gehe zum Hausarzt, aber erstmal so, wo würden Sie blind sagen, der hat ziemlich sicher eine Fettleber oder die?
Genau, also da sind wir ja eigentlich auch bei dem Problem, ne, was machen wir mit 25% der Bevölkerung? Die können jetzt ja nicht alle spezifisch zum Leberspezialisten gehen und dann ihre Leber im Ultraschall untersuchen lassen. Deshalb, sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch bei Patienten, die eben doch ein deutliches Übergewicht haben, gerade dann, wenn bei den Patienten selber oder in der Familie eben auch noch weitere Komplikationen des metabolischen Syndroms, also Diabetes mellitus, Zuckerkrankheit, erhöhte Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen bekannt sind, dann ist das Risiko schon sehr, sehr hoch. Und dann macht es eigentlich Sinn, dass die Menschen ihren Lebensstil umstellen, versuchen, Gewicht abzunehmen durch eine Umstellung der Ernährung, sollten dann möglichst auf Alkohol auch verzichten. Und sie sollten sich vor allem gerade auch im Alltag vermehrt bewegen, um so auch tatsächlich mehr Energie zu verbrauchen und die Leber zu entlasten. Und die Patienten sollten natürlich schon bei Gelegenheit doch bei ihrem Hausarzt vielleicht mal fragen, ja, wie hoch ist denn das Risiko, dass da schon ein fortgeschrittener Leberschaden vorliegt? Und wie gesagt, da muss man nicht immer gleich eine Ultraschalluntersuchung, eine spezifische Abklärung machen. Da reicht auch erstmal ein relativ einfaches Labor, was man machen kann, um da sozusagen das prinzipielle Risiko abzuschätzen.
Man lässt sich ja oft auch beim Hausarzt Blut abnehmen, einfach um generell das Blutbild zu checken. Sind da die Leberwerte auch automatisch mit drin oder müsste man die dann auch gesondert beim Hausarzt möglicherweise bei einem Blutbild abfragen? Wäre sowas möglich?
Die sind nicht unbedingt automatisch mit dabei. Viele Hausärzte machen die Leberwerte doch hin und wieder mit, aber es gibt sozusagen jetzt auch keinen, ich sag mal, gesetzlichen Anspruch wie eine Früherkennungsuntersuchung, dass die Leberwerte mitkontrolliert werden, sondern das sollte man dann schon tatsächlich ansprechen. Der Hausarzt kann dann natürlich, wenn man sagt, ja, das Risiko ist jedoch erhöht, die Werte mitmachen. Vielleicht ganz kurz, weil wir gerade bei dem Thema auch sind. Es lenkt ein bisschen ab, aber wir haben jetzt sozusagen über Alkohol geredet, wir haben über dann die Fettleber durch den Stoffwechsel gesprochen, wir haben auch schon über Medikamente so ein bisschen gesprochen. Wir haben noch nicht gesprochen über eine weitere Ursache der Leberschädigung, das ist die Virushepatitis, die chronische Hepatitis B und C. Und das ist eine Untersuchung, wo jetzt tatsächlich alle gesetzlich Versicherten ab 35 das Recht drauf haben, dass zumindest einmalig eine chronische Hepatitis B und C durch einen einfachen Bluttest ausgeschlossen werden. Und da sollte man sozusagen auch von seinem Recht Gebrauch machen, sollte sein Hausarzt, sofern nicht bereits erfolgt, ansprechen, dass dieser Test dann tatsächlich auch durchgeführt wird.
Und dabei würde man, also wusste ich noch gar nicht, gute Nachricht, das heißt, man kann zum Hausarzt gehen und sagen, ich habe gehört das. Und dabei würde dann eben kontrolliert werden, ob eine Hepatitis-Erkrankung vorliegt, aber man würde wahrscheinlich auf dem Wege auch mit dem Blutbild feststellen können, ob die Leber grundsätzlich okay ist?
Also bei dieser spezifischen Untersuchung im Rahmen des Gesundheitscheck-ups wird tatsächlich nur spezifisch auf Hepatitis B und C getestet. Also da werden nicht die Leberwerte allgemein bestimmt, aber das kann man natürlich in dem Rahmen dann auch mit seinem Hausarzt besprechen, ob das nicht auch Sinn machen würde.
Diese Ultraschalluntersuchung der Leber, die ergibt aber ja dann nur Sinn, wenn es sich schon um eine fortgeschrittene Fettleber handelt, weil man die sonst noch gar nicht erkennen würde, oder?
Also ganz frühe Formen der Leberverfettung erkennt man im Ultraschall noch nicht unbedingt. Aber ich sage jetzt mal, die Formen der Leberverfettung, die dann auch tatsächlich relevant sind, die erkennt man im Ultraschall in der Regel schon relativ zuverlässig.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo. Oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Sie haben jetzt schon eine wichtige Vorsorgeuntersuchung genannt, die man ab 35 in Anspruch nehmen kann. Was würden Sie sich jetzt als Experte mit dem Gebiet Leber grundsätzlich eigentlich wünschen, was derzeit noch nicht, zumindest nicht standardmäßig angeboten wird?
Ja. Also prinzipiell, ähnlich wie Sie es vorhin schon angesprochen haben, würde man sich als Leberexperte wünschen, dass tatsächlich einmalig dann auch die Leberwerte insgesamt mitgetestet werden. Nicht nur sozusagen bei spezifischer Fragestellung, sondern einfach bei der allgemeinen Bevölkerung. Das ist ein relativ kostengünstiger Test, wo man dann eben auch andere Lebererkrankungen mit erfassen würde. Das würde man sich sehr wünschen. Dafür gab es auch in der Vergangenheit schon mehrfach Initiativen. Bisher leider noch nicht erfolgreich, aber das wäre eine sinnvolle Ergänzung.
Das Gute ist ja, man kann etwas dagegen tun. Also wir haben besprochen, die Leber ist sehr widerstandsfähig. Sie regeneriert sich auch gerne, wenn man freundlich zu ihr ist. Vielleicht sprechen wir jetzt einfach mal darüber, was man dezidiert tun kann. Sie haben schon angesprochen, natürlich Sport. Jetzt sagen viele Menschen ja, Sport komme ich nicht zu. Also über welche Form der Bewegung reden wir? Was wäre für Sie ein Minimum, wo Sie sagen, das würde der Leber schon wirklich helfen? Und welche Nahrungsmittel zum Beispiel mag die Leber besonders gerne? Sie haben eben gesagt Kaffee. Das wird viele Menschen wahrscheinlich freuen, weil Kaffee trinken viele gerne.
Ja, fangen wir vielleicht trotzdem bei dem schwierigen Teil an.
Gerne.
Das ist die Bewegung. Und ich glaube da sozusagen, naja, der Idealfall, man hat 45 Minuten pro Tag Zeit, um eine, wie man so schön sagt, schweißtreibende körperliche Aktivität zu machen. Also zum Beispiel, schnelles Gehen oder natürlich auch richtige Sportarten. Aber ich glaube, letztendlich muss man das natürlich in den Alltag jeweils einpassen. Und da sind oft schon wirklich kleine Veränderungen, die ausschlaggebend sind. Also tatsächlich vielleicht nicht immer das Auto nehmen, sondern mehr zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren. Interessanterweise auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist da positiv, wahrscheinlich weil man da häufiger mal zur Bahn rennen muss sozusagen. Also da möglichst viel sich bewegen im Alltag, zum Beispiel auch statt den Aufzug zu nehmen, doch auch mal die Treppen verwenden. Das ist so, je nachdem, was für eine berufliche Tätigkeit oder wie man familiär eingespannt ist, sind das so Sachen, wo man auch sehr viel sich dadurch bewegen kann, durch Kleinigkeiten, ohne dass man unbedingt sehr viel Zeit verbraucht. Ansonsten sind natürlich auch da so, dass man sich vielleicht Hobbys suchen sollte, wenn man die Zeit hat, die Spaß machen, die aber einfach ein realistisches Szenario bieten. Also es kann jetzt nicht jeder mit einem deutlichen Übergewicht sich plötzlich aufs Rennrad setzen, aber vielleicht kann man ja doch auch ein E-Bike nutzen. Es ist sozusagen besser, man nimmt die Unterstützung wahr, als man bewegt sich eben gar nicht. Und ich glaube, das sind so Schritte, wo jeder für sich selber schauen muss, was da sagen, sinnvoll und im Alltag wirklich durchführbar ist. Das Gleiche gilt für die Ernährung. Da ist es erstmal wichtig, sich anzugucken, wann isst man was im Tag verteilt und warum isst man es da? Also wann sind Heißhungerattacken, wo man plötzlich zum Beispiel für Süßigkeiten isst? Ansonsten gilt bei der Ernährung natürlich, naja, eine eigentlich mediterrane Diät, wie man so schön sagt. Das heißt, viel Gemüse, viel Salat, nicht gesalzene Nüsse, aber auch Kaffee, natürlich möglichst nicht stark gezuckert und mit nicht ganz extrem viel Milch, sind sehr gut für die Leber. Was eben schlecht für die Leber ist, das sind sehr stark zuckerhaltige Getränke, also Limonaden, Cola, aber auch tatsächlich Fruchtsäfte, wo man oft so denkt, oh, das ist doch gesund, das kommt aus der Frucht, aber die enthalten eben auch sehr viel Zucker, sehr viel gerade den Fruchtzucker, die Fructose, die nicht günstig ist. Also da lieber Wasser, Kaffee, nicht stark gezuckerten Tee. Und was ansonsten auch noch ungünstig für die Leber ist, sind natürlich viel Fleisch. Das heißt, man sollte im Optimalfall 1 bis 2 Mal pro Woche Fleisch oder Fisch sozusagen in moderaten Mengen zu sich nehmen. Ja, und was auch noch schlecht ist, ist so stark prozessierte Nahrungsmittel, also Fertiggerichte. Aber auch da gilt am Schluss wieder, es muss einem natürlich trotzdem auch noch sagen, schmecken. Also ich glaube, wenn man mal ein Fertigprodukt isst, ist das schon okay, aber der gesunde Mix macht es am Schluss.
Was ich jetzt bei Ihnen raushöre, ist, dass eben die allgemeinen Empfehlungen zur gesunden Ernährung, zur gesunden Bewegung eben auch das sind, was die Leber glücklich macht.
Das ist tatsächlich so, ja. Was sozusagen für den gesamten Körper gesund ist, ist auch für die Leber gesund. Das bedingt sich auch gegenseitig. Wenn man sich sozusagen dann noch etwas vertiefen möchte, was sozusagen für die Leber nach den aktuellen Datenlagen auch relativ günstig ist, ist das Intervallfasten. Also dass man tatsächlich sagt, an mehreren Tagen in der Woche macht man es so, dass man den Großteil des Tages nicht isst, sondern dann erst sozusagen eine Mahlzeit im Tagesverlauf zu sich nimmt. Das führt auch zu einer deutlichen Leberentlastung, also da eben viele Stunden im Tagesverlauf einfach Zeit hat, um so einen ersten Regenerationserholungsprozess anzukurbeln. Und ansonsten gilt natürlich auch, ähnlich wie bei der Lebererkrankung, die durch den Alkohol selber bedingt ist, auch sozusagen bei der stoffwechselbedingten Leberverfettung, möglichst auf Alkohol verzichten.
Ist eine Fettleber komplett reversibel?
Die Fettleber ist, sofern es noch nicht zu einer hochgradigen Vernarbung oder auch fortgeschrittene Zirrhose kommt, komplett reversibel, wenn man seinen Lebensstil entsprechend anpasst. Und sozusagen gleichzeitig eben reversibel ist das Risiko für die anderen Erkrankungen, also Bluthochdruck, Zuckererkrankungen, werden dadurch auch positiv beeinflusst.
Welche anderen Erkrankungen der Leber gibt es noch?
Also wir hatten jetzt sagen, den Alkohol als Schädigungsfaktor genannt. Wir hatten sagen, den Metabolismus mit der Leberverfettung genannt. Wir hatten schon die Virushepatitis, also vor allem die chronische Hepatitis B und C, die man ja auch jetzt testen lassen kann, die wir auch gut behandeln können. Da muss man auch schon sagen, in der Relation eine chronische Hepatitis B und C betrifft etwa 1% der deutschen Bevölkerung zusammen. Also es ist schon deutlich seltener.
Aber trotzdem viel auf die Bevölkerung hochgerechnet.
Aber trotzdem viel, natürlich gerade für diese Menschen extrem relevant, dass die Erkrankung rechtzeitig erkannt wird. Noch vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren war eine chronische Hepatitis B und C sozusagen ein sehr großes Problem für alle Betroffenen mit Therapien, die nur ein Teil der Patienten überhaupt vertragen hat, wo auch Resistenzen entstanden sind. Das heißt, wir konnten viele Patienten nicht gut behandeln, haben leider auch sozusagen viele Patienten bis zu Ende begleiten müssen. Inzwischen ist die Hepatitis B sehr gut behandelbar. Noch nicht heilbar. Es ist ein Feld, woran gerade sehr aktiv geforscht wird, auch bei uns in der Klinik. Die Hepatitis C ist heutzutage bei praktisch allen Patienten durch eine kurze Therapie, 8 bis 12 Wochen und auch ohne wirklich nennenswerte Nebenwirkungen heilbar. Also da wirklich auch sehr große Fortschritte und deshalb ist natürlich wichtig, diese Patienten zu erkennen, bevor nach vielen Jahren, Jahrzehnten wirklich diese ausgeprägte Leberschädigung mit der Leberzirrhose, mit den Folgeproblemen entstanden ist.
Was wären Symptome für eine Hepatitis B und C?
Das ist eigentlich ähnlich wie bei der Fettleber. Es hat erstmal über viele Jahre sozusagen keine wirklich spezifischen Probleme, also treten auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit auf. Es gibt natürlich beim Teil der Patienten sehr spezifische Symptome, aber der Großteil hat eigentlich keine wesentlichen spezifischen Symptome. Das heißt, da ist auch wieder nur die Blutuntersuchung am Schluss hilfreich.
Auch das macht es natürlich dann sehr gefährlich, wenn man 10 oder 15 Jahre mit einer Hepatitis rumläuft, ohne das zu wissen.
So ist es, genau. Deshalb ist aber der Zeitpunkt, so ab 35 zu sagen, jetzt macht man die Untersuchung, schon sehr sinnvoller Ansatz. Da wurden diese Vorsorgeuntersuchung wurde vor 5 Jahren eingeführt. Derzeit hat sich die Diagnosen an Patienten mit der chronischen Hepatitis B und C auch deutlich gesteigert und auch die Therapien sind entsprechend hochgegangen und ein relevanter Anteil wurde dementsprechend von dieser Erkrankung dann auch befreit.
Medikamente schädigen die Leber, das haben wir vorhin auch schon besprochen. Also da geht es auch um Schmerzmittel zum Beispiel, aber auch um das Thema Antibiotika?
Ja, fast alle Medikamente können die Leber schädigen, weil fast alle Medikamente sozusagen in der Leber auch umgebaut, abgebaut werden. Medikamente, die eben häufig zu Leberschäden führen, einfach weil sie auch häufig in der Bevölkerung eingesetzt werden, sind Schmerzmedikamente, sind Antibiotika, wie Sie gesagt haben. Und da ist wenn diese Medikamente häufig eingesetzt werden, ist es schon auch sinnvoll, die Leberwerte zu kontrollieren. Aber auch bei Medikamenten, die sich einfach so, in Medikamentenplan einschleichen, ist es immer sinnvoll, sich zu überlegen, sind diese Medikamente wirklich nötig und wenn nicht, sie auch wieder konsequent abzusetzen. Jetzt hatten wir die häufigen Lebererkrankungen oder die häufigen Ursachen für eine Lebererkrankung genannt. Es gibt darüber hinaus natürlich noch eine ganze Reihe seltener Lebererkrankungen, zum Beispiel auch autoimmune Lebererkrankungen. Das sind aber von der Häufigkeit schon tatsächlich deutlich seltener als die Erkrankung, über die wir geredet haben.
Es gibt auch Leberkrebs.
Ja, Leberkrebs entsteht in der Mehrzahl der Fälle tatsächlich bei Patienten, die eine Lebervorerkrankung haben, am häufigsten tatsächlich als Folge der Leberzirrhose, also als Folge des mehr oder weniger des Endstadiums aller Lebererkrankungen prinzipiell. Es gibt aber darüber hinaus schon auch Risikogruppen, die selbst ohne die Leberzirrhose einen Leberkrebs entwickeln. Und das sind tatsächlich Patienten mit Leberverfettung und eben einer sehr starken entzündlichen Aktivität in der Leber. Also Patienten, bei denen dann die Leberwerte auch sehr hoch sind im Rahmen der Leberverfettung.
Jetzt gibt es seit, ich glaube, mittlerweile 1,5 bis 2 Jahren die Abnehmspritzen, die in Deutschland zugelassen worden sind, erst für Diabetiker und dann auch eben für Menschen mit starkem Übergewicht. Wie blicken Sie da als Mediziner drauf? Ist das ein Segen? Ist das ein Fluch? Ist es irgendwas dazwischen?
Sicher irgendwas dazwischen. Wir haben jetzt ja über sehr viele Möglichkeiten geredet, wie wir die Leber entlasten können, damit sich erst gar keine Leberverfettung bildet. Oder worüber wir wenn die Fettleber schon vorliegt, auch wieder zu einer Entlastung und Entfettung der Leber kommen. Nicht immer ist das natürlich erfolgreich. Oder es sind auch Patienten, bei denen schon eine fortgeschrittene Leberschädigung vorliegt. Und dann können die Medikamente schon sinnvoll sein. Es gibt da aktuell sozusagen, man sagen, zwei Gruppen von Medikamenten, speziell bei der Fettleber. Das ist einmal ein Medikament, was letzten Sommer zugelassen wurde, das Resmetirom. Das ist ein Medikament, was man sich erstmal so ein bisschen herleiten muss. Das greift letztlich ein an einem Rezeptor für Schilddrüsenhormone, aber spezifisch in der Leber.
Und also wir reden jetzt nicht mehr über die Abnehmspritzen, sondern tatsächlich, die ja auch eine Art Medikament natürlich ist, sondern wir reden jetzt über ein spezifisches Medikament, was gegen Fettleber hilft?
Das ist ein spezifisches Medikament bei Fettleber, genau, ist auch dafür spezifisch zugelassen. Und dieses Medikament führt tatsächlich auch, ist sozusagen in Tablettenform, führt tatsächlich nicht zur Gewichtsreduktion, aber führt dazu, dass sozusagen dieser entzündliche Prozess und die Vernarbung in der Leber gehemmt wird. Aber dieses Medikament ist vorenthalten Patienten, die schon eine deutliche Leberschädigung haben. Also das kann nicht jeder einfach so einnehmen, sondern es sind Patienten, die schon eine signifikante Lebervernarbung haben, aber noch keine Zirrhose. Also da sieht man sozusagen, es ist für eine relativ enge Patientengruppe vorenthalten. Das Medikament ist auch tatsächlich relativ teuer. Also wir reden da in der Preisgruppe über 30.000 Euro pro Jahr. Daran sieht man schon sozusagen, es ist ein sehr spezifisches Medikament, was für Patienten hilfreich sein kann, die mit den Maßnahmen, Bewegung, Diät, nicht zu einer Erholung der Leber kommen, aber für die breite Masse an Patienten macht das natürlich auf jeden Fall keinen Sinn. Und dann die zweite ganz wesentliche Gruppe sind die Abnehmespritzen. Die sind aktuell nicht spezifisch für die Fettleber zugelassen. Sie sind aber wirksam, wie tatsächlich auch Phase-3-Studien schon gezeigt haben, also Studien, die tatsächlich auch zur spezifischen Zulassung führen können. Sie sind auch teilweise in den USA tatsächlich für die Fettleber schon zugelassen, in Europa noch nicht. Aber auch da, wenn man sich wieder überlegt, was sind Vorteile, was sind Nachteile der Abnehmspritzen, es macht natürlich dann Sinn, wenn man sozusagen übergewichtig ist, aber einfach sozusagen das Gewicht nicht runterbekommt durch Bewegung, durch die Umstellung des Lebensstils mit der Ernährung auch, dann kann es Sinn machen. Aber sozusagen man arbeitet da natürlich letztendlich ein Stück weit nur am eigentlichen Symptom und nicht an der Ursache. Dementsprechend ist es auch so, wenn man die Abnehmerspritze absetzt, dann kommt das Gewicht in aller Regel wieder. Das heißt, aktueller Status aus Sicht der Leber ist, die Abnehmerspritze macht dann Sinn, wenn Patienten entweder tatsächlich auch eine Diabetes haben. Dafür sind die Patienten, Abnehmspritzen zugelassen und werden dann auch von der Krankenkasse bezahlt. Sie können in einzelnen Fällen bei Übergewicht sinnvoll sein. Dafür sind sie auch zugelassen. Dann muss in der Regel der Patient aber die Kosten selber tragen. So ist aktuell die Situation. Also sozusagen da mein Plädoyer eigentlich für die große Mehrzahl der betroffenen Menschen. Erstmal sollte man den Lebensstil umstellen. Nur wenn das nicht erfolgreich ist, dann macht eine medikamentöse Therapie gegebenenfalls mit entsprechender ärztlicher Begleitung eben auch Sinn.
In Kombination dann mit einer Lebensstilumstellung am besten, ja. Aber das heißt ja, es gibt eigentlich erst seit 1,5 bis 2 Jahren überhaupt etwas, was man dagegen tun kann, weil auch das Medikament, was Sie eben genannt haben, das ist jetzt noch nicht lange zugelassen. Das ist doch dann aber schon auch irgendwie eine echte Revolution, oder?
Das ist eine Revolution, die aktuell stattfindet, das stimmt schon. Aber sozusagen nochmal, die eigentliche Revolution sollte eigentlich im Lebensstil stattfinden. Und ich glaube, da findet tatsächlich auch eine gewisse Revolution statt, weil sozusagen dieses Thema gesundes Leben, gesunde Ernährung und auch Gesundheit der Leber aktuell eben doch deutlich mehr Bemerkungen erhält als in der Vergangenheit.
Das freut Sie vermutlich ganz persönlich, oder? Dass man jetzt häufiger als früher über die Leber spricht.
Ja, das freut mich schon sehr. weil es, glaube ich, eben auch für die Gesundheit der Bevölkerung ganz relevant ist.
Was ist eigentlich so die häufigste Frage, die Sie beantworten müssen, wenn Sie irgendwo erzählen, ich bin übrigens das und das von Beruf, so auf einer Party zum Beispiel?
Ja, es sind, glaube ich, schon die Fragen, die wir heute auch besprechen, zu sagen, wie viel Alkohol darf ich denn trinken, was ist denn da gut, was ist zu viel? Das sind die häufigsten Fragen tatsächlich.
Sie arbeiten an der Uniklinik Köln, ich habe es eingangs gesagt, Sie haben diesen komplizierten Titel. Was tun Sie in Ihrer täglichen Arbeit an der Uniklinik am häufigsten?
Ja, also ich begrenze es mal auf den Teil der Hepatologie, also worüber wir heute sagen reden, über die Leber. Da ist die Uniklinik Köln ein großes Zentrum drin. Wir behandeln eigentlich Patienten mit allen Lebererkrankungen, die wir auch vorhin besprochen haben, auch mit den seltenen Lebererkrankungen, um eben zu verhindern, dass tatsächlich so eine stark geschädigte Leber überhaupt erst entsteht. Und da ist es, sozusagen, wir haben jetzt nur teilweise über Therapien gesprochen, wir können heutzutage eigentlich fast alle Lebererkrankungen wirklich gut behandeln, sodass die Erkrankung sozusagen nicht fortschreitet. Viele Erkrankungen, wie vorhin gesagt, die Hepatitis C, können wir eben inzwischen auch tatsächlich heilen. Das ist der eine ganz wesentliche Teil. Das ist natürlich in der Regel sozusagen ja, in unseren Ambulanzen. Zum anderen versorgen wir dann natürlich auch die Patienten, bei denen die Diagnose und die Therapie nicht rechtzeitig gestartet wurde. Das sind zum Glück nicht so viele Patienten, aber die Patienten, bei denen eben dann doch eben die Leberzirrhose entstanden ist. Auch bei diesen Patienten ist es übrigens so, dass die Ursache zu behandeln weiterhin Sinn macht, also dadurch der Verlauf weiter sehr positiv beeinflusst wird. Ich dachte noch vor 10, 20 Jahren, die Leberzirrhose ist eine Art Endstadium. Das ist häufig tatsächlich zum Glück nicht so. Also auch eine Leberzirrhose kann es in einem gewissen Maße wieder zurückbilden. Und zum anderen versuchen wir dann aber natürlich Komplikationen vorzubeugen. Also das, was wir vorhin schon kurz erwähnt hatten, zum Beispiel das Bauchwasser, das Blutungsrisiko aus diesen Umgehungskreisläufen, zum Beispiel in der Speiseröhre. Oder auch sozusagen das Risiko für den Leberkrebs so gut wie möglich zu reduzieren. Oder wenn es dann doch eintritt, einen Leberkrebs sehr früh zu erkennen, sodass wir ihn noch gut behandeln können. Beim Teil der Patienten ist es am Schluss doch so, dass auch eine Lebertransplantation notwendig wird. Und das ist natürlich, was wir ja als hochspezialisiertes Zentrum da die Patienten auch entsprechend begleiten über diesen Prozess.
Wie haben sich Ihre Patientinnen und Patienten in den vergangenen 15 Jahren verändert?
Also vielleicht erstmal, die Patienten haben sich verändert, aber auch die sozusagen Patientengruppen, was die Lebererkrankung angeht. Wir hatten eben noch vor 15 Jahren tatsächlich viele Patienten, die wir über viele Jahre und auch Jahrzehnte mit ihren Lebererkrankungen behandelt haben, wie die Hepatitis C, wo wir keine guten Therapien anbieten können. Da sind natürlich Patientengruppen, die wir jetzt heilen können, die wir dann teilweise auch tatsächlich komplett aus unserer weiteren Betreuung entlassen können.
Also früher sind mehr gestorben, vor noch nicht allzu langer Zeit.
Früher sind mehr Patienten gestorben, zum Beispiel in der Hepatitis B und C. Ja, das sind Patienten, die wir jetzt heilen, die, wenn die Leber noch nicht stark geschädigt ist, dann auch keine weitere Nachsorge mehr teilweise brauchen. Also da sehr erfreuliche Entwicklung. Und das setzt sich jetzt natürlich aktuell auch fort durch die neuen Medikamente, die für die Leberverfettung jetzt schon verfügbar sind oder auch in den nächsten Jahren verfügbar werden. Es wird eben aktuell auch gerade sehr stark daran gearbeitet, die chronische Hepatitis B heilen zu können. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Wir können die Erkrankung sehr gut behandeln, aber noch nicht heilen. Das heißt, da hat sich sozusagen sehr positive Effekte dargestellt. Aber es ist natürlich sozusagen als Problem, das relevanter geworden ist, tatsächlich die Leberverfettung durch die stoffwechselbedingten Probleme. Das ist von der Patientenanzahl deutlich zugenommen. Und da, wenn man jetzt fragt, na ja, was hat sich am Patienten tatsächlich geändert und nicht nur an den Erkrankungen, ist es, glaube ich, schon so, dass man sehr positiv hervorheben muss, dass viele Menschen sich inzwischen mit ihrem Körper, ihrer Gesundheit, aber auch ihren Erkrankungen deutlich intensiver auseinandersetzen und dann eben auch selber sozusagen deutlich mehr beitragen wollen, um Krankheiten zu vermeiden oder auch sagen, möglichst abzumildern.
Gibt es so ein oder zwei Fragen in Bezug auf die Leberforschung oder ein Rätsel, was die Leber betrifft, wo Sie sagen, also das wüssten wir wahnsinnig gerne, warum die Leber so und so reagiert oder warum sie so und so arbeitet, weil uns das in bestimmten Dingen helfen würde, zum Beispiel bei der Behandlung, aber wir wissen es einfach noch nicht.
Ja, ich glaube, wir wissen inzwischen über die Leber schon sehr viel, aber es sind schon noch offene Fragen geblieben. Und ich glaube, das ist gerade, wo wir es vorhin schon von kurz hatten, diese Leber-Hirn-Achse, wie funktioniert das ganz genau, die gegenseitige Einflussnahme sozusagen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der noch sehr interessant ist. Und das andere ist auch sozusagen, wenn man sich die Leberfunktion anguckt, sozusagen, wie ist die Rolle der Leber bei der Immunantwort des Körpers? Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der noch nicht ganz verstanden ist, aber sehr relevant auch ist. Wir haben vorhin immer wieder von der Leberentzündung geredet. Das heißt, da sind tatsächlich die Immunzellen auch mit verantwortlich, die ja eigentlich was Gutes machen sollen im Körper, nämlich ja eigentlich Infekte zum Beispiel abwehren. Die haben natürlich einen sehr positiven Einfluss, zum Beispiel bei der Virushepatitis, bei der bis B und C, die sie sozusagen in bestimmten Fällen auch ausheilen können, aber hat eben teilweise auch einen schädlichen Einfluss, wie eben zum Beispiel bei der Leberverfettung dann mit der entzündlichen Komponente, was natürlich auch durch das Immunsystem im weiteren Sinne getriggert wird. Und das sind sozusagen Felder, wo wir in Köln, aber sozusagen auch sonst die Kollegen weltweit gerade sehr aktiv dran arbeiten. Und natürlich bei einzelnen Erkrankungen sozusagen, wo sicher neue therapeutische Durchbrüche auch, ich sag mal, vielleicht noch nicht ganz direkt, aber schon in näherer und mittlerer Zukunft bevorstehen. Wir hatten schon sozusagen möglichst die Heilung der chronischen Hepatitis B. Wir hoffen, dass wir in den nächsten wenigen Jahren da Patienten mit einer chronischen Hepatitis B das ähnlich anbieten können wie Patienten mit einer chronischen Hepatitis C, dass sie das Problem dann sozusagen auch ein Stück weit abhaken können. Aber auch bei seltenen Lebererkrankungen, wo sich in den letzten Jahren auch sehr viel getan hat, gibt es jetzt sicher noch sozusagen in Bälde wichtige Entwicklungen. Ich will da vielleicht eine Erkrankung noch herausgreifen. Das ist so eine sogenannte cholestatische Lebererkrankung, also wo die Gallenwege verändert sind und dann der Gallenabfluss nicht mehr gut funktioniert, die Leber dadurch geschädigt wird. Die Patienten, denen wir aktuell noch kein Medikament tatsächlich richtig anbieten können, aber auch da sozusagen war gerade eine Studie, die eigentlich zur Medikamentenzulassung führen kann und wahrscheinlich auch wird, wo man damit in Zukunft auch schafft, dass auch diese Erkrankung vom weiteren Verlauf aufgehalten wird. Also wir sehen sozusagen, wir kümmern uns jetzt um in Zukunft auch seltene Lebererkrankungen, die wir dann hoffentlich auch noch besser behandeln können. Und dann dieses Szenario, dass sich eine Leberzirrhose, Leberkrebs, auch Notwendigkeit der Lebertransplantation in der Zukunft hoffentlich weiter verringert.
Mit so viel Optimismus beende ich gerne einen Podcast. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Es war total interessant, was ich von Ihnen in der vergangenen Stunde gelernt habe. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Gibt es so Mythen rund um die Leber, Dinge, die immer wieder kolportiert werden, jetzt nicht von Medizinern, sondern aus der Bevölkerung, wo sie irgendwie sagen, damit würde ich gerne mal aufräumen, das ist irgendwie großer Quatsch.
Ich glaube, wo man immer aufpassen sollte, was aktuell so, jeder kümmert sich vermehrt um die eigene Gesundheit und dann gibt es natürlich auch verschiedene Angebote, die teilweise auch sehr viel Geld kosten. Ich glaube, da muss man immer aufpassen, wenn jetzt zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder Ähnliches, nicht alles davon hilft der Leber, manches kann dann sozusagen sogar schädigen. Also da immer würde ich dazu raten, sich das genau anzuschauen und zu überlegen, ob das wirklich Sinn macht.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Sie müssen jetzt zurück an die Uniklinik. Da will ich Sie auch überhaupt nicht aufhalten. Aber für alle Menschen, die das Thema Lebergesundheit gerne noch vertiefen möchten, wir sehen uns ja bald live. Am 27. Januar werden Sie in der Workstage des Kölner Stadtanzeiger hier an der Amsterdamer Straße in Köln einen Vortrag halten, einen Talk mit meiner Kollegin Claudia Lehnen zum Thema Lebergesundheit. Da werden Sie noch vertiefende Fragen besprechen und vor allen Dingen werden Sie da auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Wer also auch eine spezifische Frage möglicherweise hat, der würde die dann auch beantwortet bekommen. Ich habe alle Infos zu dieser Veranstaltung in den Shownotes verlinkt und Sie finden diese Veranstaltung auch unter ksda.de redaktion. Wir sehen uns also bald wieder. Ich freue mich.
Ja, ganz herzlichen Dank und bis bald.
Wenn Ihnen der Podcast Talk mit K gefällt, abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei auf allen gängigen Podcast-Plattformen, damit Sie keine neue Folge verpassen. Ich freue mich immer über Bewertungen oder Kommentare. Ich freue mich natürlich auch über E-Mails mit Talkcast-Vorschlägen, Fragen oder Kritik an sarah.brasak@ksda-medien.de und auch diese E-Mail-Adresse habe ich für Sie in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören, guten Start ins neue Jahr, viel Glück mit dem Dry January, wenn Sie einen machen und bis zur nächsten Folge.
Talk mit K.